Mensch ist selten alleine unterwegs. Meist führt er irgendetwas mit sich, eine Geldbörse, einen Schlüsselbund, ein Smartphone, ein Taschentuch, eine Puderdose. Im Minimalfall genügt hierfür ein eingenähter Beutel in Hose, Jacke oder Mantel.
Größere Habseligkeiten lassen sich in externen Behältnissen, als da wären Taschen, Koffer oder ISO-Container, verstauen.
Miss Marple und Mrs. Thatcher gingen nie ohne zum Kostüm passende Handtasche aus dem Haus. 2015 versteigerte Christie's 350 Stück aus dem Nachlass der Iron Lady.
Der Versicherungsvertreter schwört auf seinen Aktenkoffer, der Müllmann auf seine Rolltonne, der Supermarktkunde auf seinen Einkaufswagen mit Pfandschloss.
Sowie auf eine der, neben Atombombe und Computer, größten Erfindungen des 20. Jahrhunderts, die Plastiktüte.
Menschen mit Trolleys aus Aluminium oder Polycarbonat sind gerne Jungmanager auf dem Weg zur Früh- oder Spätmaschine nach Frankfurt, London oder New York.
Bei Geigenkastenträgern wiederum handelt es sich entweder um Freunde der italienischen Oper oder um Auftragskiller oder um beides.
Wer ohne Tötungsabsichten, dennoch aber mit mittelschwerem Gepäck auf mittelschwerem bis anspruchsvollem Terrain operiert und dabei weder auf ein taschenartiges Behältnis noch auf Handfreiheit verzichten will oder kann, ist gut beraten, auf eine zoomorphe, wenn auch seitenverkehrte Konstruktion zurückzugreifen und ist insofern ein
bayerisches Beuteltier. Der Rucksack und seine Träger. Von Thomas Kernert.
Was wissen wir über den Rucksack? Wir wissen, dass er älter als das Rad ist und insofern jenseits aller Diskussionen steht. Wir wissen weiter, dass er in seiner Urform noch keine Fell-, Lodenstoff-, Nylon- oder Polyester-Ummantelung besaß und insofern zunächst einmal weniger Sack als vor allem Ruck war, sprich ein Gestell, das dem Tragen von Lasten auf dem Rücken diente. Auf einer Kraxe boten die Buckelkrämer des Mittelalters ihre Waren feil. Mit einer Kraxe durchstreifte Ötzi, die Gletschermumie, vor 5000 Jahren Südtirol. Mit einer Kraxe transportierten die ersten sesshaft gewordenen Bauern vor 10.000 Jahren im fruchtbaren Halbmond ihre Feldfrüchte zum Marktplatz. Gut möglich, dass bereits Adam und Eva ihre Habseligkeiten auf einer Kraxe beförderten, nachdem sie im Paradies Hausverbot bekommen hatten.
Apropos Adam und Eva. Die Bibel erwähnt drei Strafen, welche Gott den Menschen für deren Ungehorsam aufbrummte. Die Nacktheit, die schmerzhafte Geburt und die Arbeit. Gleichzeitig weist die Bibel aber auch darauf hin, dass Gott Adam und seine Frau mit Röcken aus Fellen ausstattete, sie also in seiner grenzenlosen Güte nicht völlig nackt im Regen stehen ließ. Könnte es nicht sein, dass er ihnen in diesem huldvollen Zusammenhang auch das Grundprinzip des Rucksacks, die Kraxe, mit auf die lange Reise durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte gab? Könnte es nicht sein, dass die Kraxe, der Rucksack, von Gott höchstpersönlich stammt? Dass er dem Homo patiens, dem ertragenden Menschen, zumindest ansatzweise unter die Arme griff, indem er dem Homo portans, dem tragenden Menschen, ein taugliches Transportmittel zur Verfügung stellte? Ein Transportmittel, das ihn zwar weder von der Sündenlast noch von der Schwerkraft befreite, ihm aber die Möglichkeit gab, diese Lasten und Kräfte an seinen Rücken zu delegieren und dadurch Arme und Hände für Wichtigeres frei zu haben?
Wie substanziell freie Vordergliedmaßen für uns Menschen sind, wird uns spätestens dann bewusst, wenn Arme oder Hände längerfristig blockiert sind, sei es durch Handschellen, eine Zwangsjacke, einen Gipsverband oder sperrige Lasten. Außer Betrieb gesetzte Extremitäten minimieren den leiblichen, aber auch den personalen Möglichkeitsspielraum erheblich. Weder lässt sich mit ihnen in der Nase bohren, noch ein Handy bedienen, noch kegeln oder Eisstock schießen. Am schlimmsten freilich, der Enthändigte ist weitgehend wehrlos und deshalb leicht angreifbar. Anders der Kraxen- bzw. Rucksackträger, Im Bedarfsfall kann er jederzeit seine Hände zu Fäusten zusammenballen und mit einem Uppercut das Kinn des potenziellen Angreifers demolieren.
Womit wir auch schon tief in die kriegerische Vergangenheit des Rucksacks eingetaucht wären. Schleppen und gleichzeitig kämpfen hat vor allem beim Militär Tradition, auch wenn dort weniger mit Fäusten als mit Distanzwaffen operiert wird. Da auch der Soldat meist eine Menge mit sich herumzutragen hat, rückte spätestens mit dem systematischen Aufbau stehender Heere im 17. Jahrhundert die Kraxe fast von selbst in den Aufmerksamkeitsbereich der professionellen Kriegskunst. Ein rechteckiger Holzrahmen, versehen mit einer robusten Stoff- oder Fellbespannung und fertig war der Tornister, im Volksmund gerne auch, seiner meist haarigen Beschaffenheit wegen, Affe genannt.
Große Meister bei der Herstellung und Weiterentwicklung von Affen waren, wie nicht anders zu erwarten, die Preußen. 1810 statteten sie ihre Affen mit Brustriemen aus, welche den Tragekomfort erheblich optimierten. Der ab 1895 gebräuchliche Heerestornister M1895 begleitete vor allem im Ersten Weltkrieg viele junge Deutsche direkt in den Tod. Der ab 1934 eingeführte M34 änderte sich, ähnlich wie der deutsche Militarismus, trotzdem kaum. Und selbst die nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte sogenannte große Kampftasche offenbarte eine nicht zu übersehende Familienähnlichkeit, auch wenn ihre Fellklappe über die Jahre hinweg Haarausfall bekam und ins NATO-Olive changierte.
Auch die Bayern raufen und schießen gerne. Siehe Bierzelte, siehe Schützenvereine, siehe Räuber und Schandi, siehe Jäger und Wilderer. Aber sie tun dies nicht so prononciert, dass sie deshalb ihre von Gott gegebenen Rucksäcke gleich systematisch militarisierten. Der traditionelle bayerisch-tirolerische Wanderrucksack aus Loden- oder Baumwollstoff mit Lederbündchen und Riemen ermöglichte zwar auch jederzeit den ungehinderten Schusswaffengebrauch, gleichwohl wurde er vorrangig für den ungehinderten Berggebrauch konzipiert. Sehr eindrucksvoll dokumentiert dies einmal pro Woche das sogenannte Rucksackradio, die beliebte Bergsteigersendung des Bayerischen Rundfunks.
Beim ungehinderten Berggebrauch spielt neben der Arm und Hand vor allem die Beinfreiheit eine gewichtige Rolle. Nicht das Schießen modifizierte beispielsweise einen Jännerweingirgel zum Mythos, sondern seine enorme alpine Mobilität. All die herzoglichen Jäger, die ihn in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts vergeblich jagten, wussten nie, wo genau er sich gerade in den Tegernseer und Schlierseer Bergen aufhielt. Er war ein stets abwesend Anwesender, ein Phantom, ein Gerücht, eine Fata Morgana, eine Chimäre. Dass ihn sein ehemaliger Kumpel Josef Pföderl schließlich in der Gratsenke zwischen Wasser und Rinnerspitz hinterrücks, also direkt durch seinen Rucksack hindurch erschoss, hatte weniger mit Pföderls Charakter als mit der völlig unerwarteten Gunst der Stunde zu tun.
Nichts lässt sich in holprigem Gelände so problemlos über Stock und Stein transportieren wie das, was sich in einem Rucksack befindet. Wo Rollköfferchen schon nach 3 Sekunden wie heulende Kleinkinder auf den Arm verlangen und Jacken und Hosentaschen ihre Inhalte im Zweifelsfall verlieren, behält der Rucksack die Nerven. Er bewahrt, was ihm anvertraut wurde und fragt nie lange, worum es sich handelt. Dies macht ihn übrigens nicht nur zu einem arm- und beinfreundlichen Lastenträger, sondern auch zu einem extrem zeitsparenden. Kein Gepäckstück eignet sich besser für die schnelle Flucht über die Feuerleiter als der Rucksack.
Er ist der Freund aller kurzfristigen Orts- und Tapetenwechsel. Der Flüchtende muss ihn nur öffnen, alles Überlebensnotwendige hineinstopfen und abhauen. Natürlich zerknittern die Klamotten dabei, aber dies ist definitiv das kleinere Problem. Noch ehe sich der Staub am Tatort wieder zur Ruhe gelegt hat, sind Rucksack und Träger über alle Berge. Egal, ob letzterer ein Katastrophenflüchtling, ein Attentäter oder ein Dissident war. Im Namen der Flucht, der Panik, der Bedrohung, der Naturkatastrophe und der Todesangst muss dem Rucksack deshalb an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank ausgesprochen werden.
Erkannte man den Flüchtling früher leicht an seinem Rucksack, so ist dies heute nicht mehr so ohne weiteres möglich. Der postmoderne Rucksackdeutsche kommt nämlich nicht mehr aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, sondern aus Thailand, Vietnam oder Australien, wo er ein halbes Jahr lang Land und Leute erkundete und vom Rucksack in den Mund lebte. Ursprünglich handelte es sich beim Backpacker, beim Rucksackmenschen in den glorreichen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts um einen rebellischen Gegenentwurf zum Pauschaltouristen. Auf dem Hippie-Trail trampte er Richtung Indien und transformierte dabei von einem Bürgersöhnchen, einer Bürgertochter, zu einem wilden Abenteurer, einer radikalen Existenzialistin oder einem Zen-Buddhisten. Zumindest glaubte er bzw. sie dies.
Der postmoderne Backpacker setzt andere Prioritäten. Er kauft seine Flugtickets über Skyscanner oder Idealo und hält via Handy und Internet ständig elektronischen Kontakt mit zu Hause. Und natürlich genügt auch sein temporäres Schneckenhaus, sein Rucksack, längst höchsten Hightech-Ansprüchen. Der AirContact Pro 70 von Deuter mit ergonomisch geformten Hüftflossen, Netzrücken, Vari-Fit-System, Pull-Forward-Verstellung, diversen Wertsachenfächern, Nasswäschefach und Außentaschen für Zeltstangen und anderen Firlefanz. Das Ganze aus einem speziellen, extrem scheuer- und reißfesten Polyamid-Gewebe bestehend, hat mit Aussteigen im klassischen Sinn nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, er ist ein Einsteigermodell in die Welt des komfortablen Ferntourismus.
Apropos Deuter. Die 1898 in Augsburg gegründete Firma spiegelt die zahlreichen Metamorphosen des Rucksacks in den letzten 100 Jahren ziemlich gut wider. Ursprünglich stellte sie Briefbeutel und Säcke für die Bayerische Post her, stieg später ins militärische Tornistergeschäft ein, stellte nebenbei Bierzeltplanen her, um bereits in den 30er Jahren beim Trekkingrucksack zu landen. Das Modell Tauern avancierte dabei schnell zur Legende. Bei der Erstbesteigung des Nanga Parbat, des Schicksalsberges der Deutschen, im Jahre 1953, trug die Alpinistenlegende Hermann Buhl einen ziemlich revolutionären, aus Kunstfasern gefertigten Deuter-Rucksack. Heute stellt Deuter alles her, was sich bayerische Beuteltiere nur wünschen können. Reise-, Sport- und Umhängetasche sowie Wander-, Fahrrad-, Ski-, Laptop-, Picknick-, Schul- und Kinderrucksäcke.
Doch auch andere Väter haben hübsche Töchter. Als Marke weitaus cooler als der bayerische Beutelschneider galt in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gemeinhin der Eastpak. Wer einen Eastpak trug, war kein Backpacker, kein Jagdfreund, kein Klettermaxe und auch kein GI, sondern ein schnelles Kind der urbanen Mobilität. Dabei begann auch die Firma Eastpak, die vormals Eastern Canvas Products hieß, bei der Armee der Amerikanischen, entdeckte aber Ende der 70er eine neue und entscheidende Zielgruppe für ihre tragbaren Hinterteile, den Studenten. Für ihn kreierten die Eastpak-Designer den typischen Daypack-Tagesrucksack, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, exakt geeignet für diverse Vorlesungsskripte im Format DIN A4, ein paar Suhrkamp-Taschenbücher, Wissenschaft sowie einen Walkman.
Mit einem Daypack war man jung, gebildet und erfolgsorientiert. Mit einem Daypack konnte man leben, lieben und freihändig das Leben genießen. Mit einem Daypack emanzipierte sich der Rucksack endgültig von der Kategorie der Lasttiere und Nutzgegenstände und wurde zu einem Lifestyle-Objekt. Um ihren Daypack gleichwohl nicht in die assoziative Nähe von modischen Eintagsfliegen geraten zu lassen, gewährte Eastpak eine lebenslange Garantie für seine Produkte, die später, aus rechtlichen Gründen, auf 30 Jahre reduziert wurde. Viele Studenten der 80er Jahre gaben einem Eastpak damals ihr Jawort und laufen noch heute, sofern sie nicht Staatsanwälte oder Vorstandsmitglieder wurden, mit ihm herum. Auch der Autor dieser Sendung kann anhand eines Eastpak mühelos als alter Sack identifiziert werden.
In der berühmtesten Eastpak-Werbeanzeige aus jener Zeit sieht man das Skelett eines ganz offensichtlich verdursteten Wanderers in der Wüste mit einem Daypack auf dem Rücken, der noch wie neu aussieht. auch wenn mittlerweile ganz andere Firmen die Leaders of the Pack sind, als Typus ist der Tagesrucksack nicht mehr aus dem postmodernen Alltag wegzudenken. Und das, obgleich er sich immer wieder in stilistisch reichlich bedenklicher Pose präsentiert und deshalb in regelmäßigen Abständen von Trendforschern für tot erklärt wird.
Ein kleiner schwedischer Fuchs beispielsweise ziert das Logo eines skandinavischen Kinderschulranzens, der auch ganz so aussieht wie ein skandinavischer Kinderschulranzen. Eckig, tapsig und infantil. Schön ist anders, urban ist anders, praktisch ist anders. Und trotzdem mauserte sich besagter Tornister mit dem Fuchslogo in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Rückentaschen zwischen Flensburg und Garmisch. Vor allem in grünen Kreisen scheint man froh gewesen zu sein, den Jutebeutel endlich wieder aus der Hand geben zu dürfen und dennoch auf ein ästhetisch ähnlich anspruchsloses Objekt zurückgreifen zu können.
Dafür dürfen die etwas prätentiöseren Gemüter am anderen Ende der Lebensstile aufatmen. Tagesrucksäcke gibt es heute auch von Valentino, Prada, Louis Vuitton oder Stella McCartney. Selbst unsere Freunde von der französischen Luxusmarke Chanel sind sich längst nicht mehr zu schade für schnuckeliges Rückengepäck. Ein Sac à dos aus Alligatorenleder ziert den Kaschmirmantel jeder Frau und macht aus jedem Tag ein exklusives Erlebnis, auch wenn er noch so klein ist und weniger an einen Tages- als an einen Minutenrucksack erinnert. Unser Märchenkönig ließ sich von derlei Petitessen nicht korrumpieren. Im Gebirge war er Mensch und nichts als Mensch. Den König verbarg er hinter der Tracht des Gebirges, zu der neben Bergschuhen, Joppe und einem kleinen Hut mit Edelweiß und Spielhahnfeder selbstverständlich auch ein richtiger Wanderrucksack gehörte. So zumindest berichtet es uns Karl May in seinem reichlich schmalzigen 2500 Seiten Fortsetzungsschmöker Der Weg zum Glück von 1888. Ob die Schultern seiner Majestät tatsächlich je mit ordinären Rucksackgurten in Berührung kamen, ist fraglich.
Bayern meets Kitsch lautet ebenfalls die Devise, der die Designer des Kinderrucksacks Leo gerecht zu werden versuchen. Weiß-blaue Fans werden diesen Rucksack lieben, heißt es auf der Internetseite des CSU-Shops, der diese Devotionalie exklusiv vertreibt. Warum das Ding freilich ausgerechnet froschgrün sein muss, erschließt sich nur schwer. Fakt ist, der postmoderne Rückenbeutel befindet sich in einer Phase des hemmungslosen Synkretismus. Die Grammatik des Rucksacks kennt keine Regeln und keine Orthographie mehr. Der nur noch mit einem einzigen Trageriemen ausgestattete Sling-Backpack, beliebt vor allem bei Fotografen, verhält sich zum klassischen Louis-Trenker-Rucksack wie Kiswahili zum tirolerischen. Der Fahrradkurier-Rucksack und der Biene-Maja-Plüsch-Rucksack haben einander längst ebenso wenig zu sagen wie der bei Freizeitsöldnern populäre Lightweight-Kampfrucksack aus dem Vietnamkrieg und der bei Junghipstern auf die leichte Schulter genommene Cinch-Bag, früher auch als Turnbeutel bekannt. Bedruckt mit allen möglichen Motiven und Parolen geht er durchs Leben wie ein Facebook-Kommentar durchs Internet.
Womit der gute, alte, von Gott gegebene Rucksack dennoch eine höchst zeitgemäße Tugend offenbart: Flexibilität, vulgo Anpassungsfähigkeit. Nicht nur an Buckel und Schultern passt er sich durch ergonomisch immer raffinierter konstruierte Polster und Gurte immer virtuoser an, sondern auch an den jeweils wehenden Zeitgeist. Selbst in einer kaum noch gehenden und tragenden, weil großflächig motorisierten Gesellschaft, gelingt es ihm fast mühelos, am Ball bzw. Rücken zu bleiben. Wie gelingt ihm das? Was ist sein Geheimnis? Was hat er, was viele andere zwischenzeitlich mehr oder minder ausgestorbene Trendartikel nicht hatten? Man denke nur an den Mettigel, das Kofferradio oder den Bierwärmer.
Die Antwort lautet Freundschaft. Dem Rucksack ist es über die Jahre gelungen, nicht nur als Lasttier oder Modeartikel zu punkten, sondern auch als Freund und Vertrauter. Auch wenn er in letzter Konsequenz selbstverständlich nichts weiter als ein mehr oder minder plump geformtes Behältnis ist, bleibt er doch stets in unmittelbarem Körperkontakt zu seinem Besitzer. In Zeiten, die sich durch eine hohe Entsolidarisierung und postfamiliale Lebensformen auszeichnen, in denen die Kommunikationsformen zwischen den Menschen immer abstrakter, weil körperloser und virtueller werden, hält er auf betont altmodische Art und Weise dem Leiblichen die Treue. Er ist da, ganz nahe. Man kann ihn spüren, man kann sich auf ihn verlassen. Er ist der geduldige Begleiter, der einem auch in komplexen Situationen die Hände frei hält. Der verschwiegene Freund, der mittels Riemchen, Reiß- und Klettverschluss alles für sich behält, was man ihm anvertraut. Der unkomplizierte Kumpel, der jedes auch noch so zweifelhafte Ding einsteckt und akzeptiert. Mit einem Rucksack ist man nie alleine.
Mit einem Rucksack durch einsames, unbekanntes und prekäres Gelände zu gehen, ist deshalb auch etwas ganz anderes als ohne ihn. Auch wenn sein Gewicht die Körpermuskulatur belastet, entlastet es die Seele. Man hat etwas deutlich Fühlbares bei sich, hat etwas im Rücken, auf das man im Fall der Fälle zurückgreifen kann. Vorausgesetzt freilich, man hat nicht ausschließlich Steine eingepackt. Merke, kein Rucksack ist klüger als der, der ihn gepackt hat. Menschen, die im Hochgebirge ohne Rucksack unterwegs sind, machen sich verdächtig. Entweder sind sie Narren, Preußen oder aber Androiden.
Viele Bayern wandern mit Rucksäcken nicht nur durch dunkle Wälder, sondern durchs ganze Leben. Im Kindergarten bekommen sie, ob gewollt oder nicht, vom fußballbegeisterten Onkel einen Bayern- oder 60er-Rucksack umgehängt.
Später dann von besorgten Eltern einen jener ergonomisch angeblich so kindgerecht gestalteten Polyester-Schulranzen im Star Wars oder Hello Kitty-Design.
Es folgen der tiefer gehängte Skater-Rucksack mit verstellbarem Boardcatcher und Handytasche.
Sowie der dynamische Laptop-Rucksack, entweder schmal und minimalistisch oder aber theatralisch aufgepolstert.
Der Trekking-Rucksack läutet bereits die zweite Lebenshalbzeit ein. Yosemite, Yellowstone, Serengeti, Tongariro, die Dolomiten.
Irgendwann werden die Rückenbeutel dann wieder einfacher und kleiner. Für den Nachmittagsausflug reichen 15 Liter Fassungsvermögen. Dafür sollte er aber aus Leder sein. Leder ist repräsentativ und hält für die Ewigkeit, die man nicht mehr hat.
Und wenn man dann schließlich mit dem netten Herrn Alzheimer auf Wanderschaft geht, ist es auch schon soweit. Irgendwo vergisst man seinen Senioren-Daypack. Alles fühlt sich plötzlich so leicht und transparent an. Man steigt auf und schaut nicht mehr zurück. Die Geldbörse, der Schlüsselbund, das Smartphone, die Schusswaffe, sie spielen keine entscheidende Rolle mehr. Endlich hat man nichts mehr zu tragen.
Frage nur, ist man dann im Paradies?
Oder so ganz ohne Freund und Vertrautem in der Hölle?
Bayerisches Beuteltier, der Rucksack und seine Träger. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Ruth Geiersberger und Werner Hertel. Ton und Technik Christine Frey. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.